Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe des Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und man hört's, ich bin immer noch erkältet. 8 Wochen her, aber wurscht, wir wollen weitermachen. Und ich glaube, mit unserem heutigen Gast, da haben wir wochenlang geschrieben, immer hin und her Termine ausgemacht, dann ging's seinerseits nicht, meinerseits nicht, aber wir haben wir waren immer gut gelaunt dabei, haben immer Witze gemacht, das schaffen wir schon. Heute ist es endlich soweit, Sonntagnachmittag, 15.23 Uhr ist die Uhrzeit. Aber wer es ist, er stellt sich am besten selber vor. Hi Turgay!
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Turgay Demirci-Vasi, bin noch 28 Jahre, sitze gerade hier in meiner Wohnung mit meiner Frau und meinem Hund in St. Pölten und bin jetzt beim Podcast, beim Sascha. Hallo Leute.
Ja, erstmal schön, dass es endlich geklappt hat. Ich habe mir teilweise echt gedacht, okay, das wird eine harte Nummer werden, so oft wie wir es verschoben haben. Mal konntest du nicht, mal habe ich den Kleinen gehabt, mal war ich krank. Ja gut, krank bin ich seit 8 Wochen. Aber es hat endlich geklappt. Leider habt ihr am Freitag nicht gewonnen, wir haben vorher noch geschrieben. Deswegen starten wir einfach mal mit dem Spiel an sich. Es war knapp, ihr habt 2-1 verloren, Strümpfing war zum Stand vor eurem Spiel auf einem direkten Abstiegsplatz. Durch den Sieg gegen euch sind sie auf dem 13. Platz, den ersten Nicht-Abstiegsplatz gerutscht. Aber wie es ist im Fußball, man kann auch gegen die Kleinen verlieren und vor allem in Österreich in der zweiten Liga. Aber nimm uns du doch mal mit, weil ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe einfach nur aufs Handy dann geschaut. Es war ja bitter, ihr habt 2 Gegentore innerhalb von 5 oder 6 Minuten kassiert.
Ja, genau, also sehr, sehr bitter. Also wir wollten, unser Ziel war eigentlich, so lange wie es geht, ungeschlagen zu bleiben im Jahr 2025. Und ja, das ist uns jetzt am Freitag leider nicht gelungen. Und wie es im Fußball ist, manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Aber man gewinnt immer eine Erfahrung dazu. Von daher, auch aus dem Spiel nimmt man wieder was mit.
Auf jeden Fall, ich meine, du bist im Winter, ja, erst nach St. Pölten gekommen aus der Türkei, hast aktuell laut deinen Statistiken auf Transfermarkt 7 Einsätze, also für dich hat der Wechsel sich schon mal gelohnt, bist auf der zentralen 8 zu Hause, spielst eigentlich jedes Spiel von Anfang an, wie gesagt, für dich hat der Wechsel sich gelohnt, ihr seid aktuell 5. Ich kann mir zwar vorstellen, dass das Ziel auch für dich persönlich, weil ich schätze dich mal so ein, okay, jeder Sportler ist so, die wollen immer das Bestmöglichste erreichen. Ihr könntet theoretisch gesehen, 7 Spiele sind es noch, heißt 3x7, 21 Punkte. In der Theorie, wenn Admira und Ried alles verlieren, steigt ihr auf. Aber du, wie du weißt, im Fußball passiert das sowieso nicht. Aber Platz 3 wäre noch drin, die First Vienna, die ist ja gerade mal 4 Punkte vor euch. Was ist dein persönliches Ziel und vor allem, ja, wollt ihr die SV Ried noch angreifen?
Ja, also als allererst, was heißt, der Transfer hat sich gelohnt? Klar hat sich der Transfer gelohnt. Ich bin aus der Türkei gekommen, da habe ich auch jedes Spiel gespielt. Hörst du mich?
Ja, du kannst weiter reden.
Und dann aber wegen anderen Dingen habe ich gesagt, ich löse meinen Vertrag da auf. Wir waren einfach nicht glücklich, meine Familie und ich. Und da haben wir gesagt, komm, wir lösen den Vertrag auf, haben Gehalt nicht bekommen. Und dann wollte der Trainer aus St. Pölten mich unbedingt holen, mich unbedingt haben und deshalb bin ich dann in St. Pölten gelandet. Und ja, die Ziele, klar, ich bin jetzt nicht hier hingekommen, um 5. oder 6. zu werden. Also unser Ziel ist schon die Top 3 und ich denke, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden.
Ja, klar, wie gesagt, die First Vienna verfolge ich zwar auch ein wenig mehr, weil ich da eben schon ein paar Gäste hatte, mit einer Fanseite in ziemlich guten Austausch bin. Die haben zwar jetzt einen kleinen Lauf, aber wie gesagt, das sind nur 4 Punkte in 7 Spielen. Irgendwann stolpert jeder von da oben. Ich meine, die SV Ried, Top-Club, hat eigentlich das größte Budget in der ganzen Liga, aber die, auch die tun sich schwer. Ich meine, die Admira ist da oben zielige Kreise. Ich gehe am Ende der Saison auch darauf aus, dass die Admira aufsteigen wird, weil ihr wahrscheinlich den nächsten Stolperstein für Ried gebt am Freitag. Und dann wird es, glaube ich, verdammt schwer für Ried aufzusteigen. Ich würde es zwar für meine Kumpels mir wünschen, weil die große Ried-Anhänger sind, auch eben aus Oberösterreich sind. Ich selber war ja auch schon öfters im Stadion, 2-3 Mal gegen Horn, Kapfenberg. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine Top-Mannschaft gesehen in Ried. Also ich habe immer nur die Kampfspiele gesehen, aber kann ich dich ja fragen. Fußballer, der in der Türkei spielt, die spielen ja auch einen anderen Fußball, aber da kommen wir später dazu. Aber ist für dich die Liga auch eine kampfbetonte Liga oder eher technisch versiert? Manche Vereine vielleicht ja, aber die meisten, glaube ich, wie Horn, Lafnitz, Kapfenberg, wobei Kapfenberg sich schon verändert hat vom Fußball, was ich gehört habe von anderen Spielern aus der zweiten Liga, wo ich interviewt habe. Aber sind das für dich so eher die kampfbetonten Mannschaften?
Ja, wie gesagt, ich denke, dass viele Mannschaften, vor allem die Zweitbesetzungen, wie Sturm Graz, sie guten Fußball spielen, Rapid Wien 2 spielt guten Fußball und Liefering, ich glaube, dass sie einfach sehr, sehr guten Fußball spielen. Aber wenn man dann auch das Spiel St. Pölten gegen Admira, also wenn wir gegen Admira gespielt haben, da hat man auch gesehen, dass wir eigentlich für diese Liga zu gut sind. Und ja, wenn man jetzt mal Ried sagt, keine Ahnung, ich habe gegen Ried in der Bundesliga gespielt, da waren die nicht gut. Da habe ich, jetzt haben, du hast mir gerade gesagt, dass sie es mit das größte Budget haben. Aber im Endeffekt, was bringt ihnen das, dass sie das größte Budget haben, aber nicht aufsteigen? Und ich denke auch nicht, dass die da heute dieses Jahr nochmal angreifen können. Ich denke auch, dass die Admira das durchziehen wird.
Auf jeden Fall, also ich verfolge es jetzt, wie gesagt, durch meine Kumpels auch extrem. Die schreiben mir auch jedes Mal, Irid spielt wieder, schau mal rein. Ja, ich habe ein Kind, so viel Zeit habe ich nicht. Es passt schon, dass ich im Club schaue und den Rest über Handy verfolge, über Live-Ticker. Aber Irid kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, es tut mir für meine Kumpels unendlich leid. In der Bundesliga war Irid auch nicht gut, da waren sie echt schwierig anzuschauen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie aufsteigen. Ich denke, nächstes Jahr. Aber da kommen wir gleich dazu. Wenn ihr euren Sport neuen Hauptsponsor habt, weil der ist ja abgesprungen, euer eigentlicher, kann ich mir vorstellen, wenn der genauso viel Geld gibt wie euer aktueller Hauptsponsor oder ehemaliger Hauptsponsor, dass ihr und Reed auf jeden Fall um die Spitze kämpfen werdet nächstes Jahr.
Ja, das kann man so sagen. Ich denke mal, wenn der Kader zusammengehalten wird von uns, also die Stammspieler und dich auf ein, zwei Positionen noch verbesserst, dass man da auf jeden Fall nächstes Jahr um den Aufstieg auf jeden Fall spielen wird. Also da gehe ich fest davon aus.
Kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, St. Pölten ist ja vor ein paar Jahren erst abgestiegen und hat eigentlich immer um die Top 3 mitgespielt. Das Jahr eben aktuell Fünfter, aber es sind ja, wie ich schon gesagt habe, noch 7 Spiele. Und in den 7 Spielen kann verdammt viel passieren. Weil Fußball ist ein Fehlersport. Es muss nur einer mal nicht 100% fit sein oder mit dem Kopf dabei sein. Kann schon ein Spiel ganz schnell verlieren. Kann man ein Spiel schnell verlieren? Man sieht es ja jetzt bei euch am Freitag. Mit ein bisschen Pech, 2 Gegentore kassiert und dann erstmal hinterhergelaufen. Und am Ende verloren, was auch verdammt bitter ist.
Genau, du sagst es, das kann im Fußball sehr, sehr schnell gehen. Vor allem, wenn dann noch die Komponente Druck dazu kommt. Die Mannschaften da oben, wie Ried und Admira, die haben den Druck, dass sie hoch wollen. Und jetzt in den letzten Spielen kommt dann noch der Druck dazu und nicht viele können aber dann mit dem Druck umgehen.
Richtig, weil, wie gesagt, Fußball ist ein Fehlersport und du musst aber auch dafür gemacht sein mit diesem medialen Druck, vor allem dem medialen Druck. Der ist ja, glaube ich, mehr da als der Druck, wirklich aufzusteigen, weil woher kommt denn der Druck? Der Druck kommt, wenn du in die Zeitung schaust und die Zeitung nicht fertig macht, wenn mal was nicht läuft. Und dafür musst du halt gemacht sein, ne?
Genau so ist es.
Ja gut, jetzt haben wir das Aktuelle besprochen. Du hast, wie gesagt, bist aktuell Stammspieler. Für dich war der Schritt zurück nach Österreich, glaube ich, der richtige. Ihr seid aktuell Fünfter, aber wie gesagt, rein rechnerisch und auch punktetechnisch, denke ich, ist der Platz 3 noch drinnen. Die First Vienna ist, wie gesagt, nur 4 Punkte vor euch. Platz 3 auf jeden Fall. Und nächstes Jahr drücken wir euch dann die Daumen, dass der neue Hauptsponsor genauso viel Geld reinpumpt in den Verein. Und ihr dann oben mit Ried angreifen werdet, weil ich kann mir vorstellen, dass Ried auf jeden Fall nächstes Jahr definitiv hoch will. Also die wollen jedes Jahr hoch, aber ich glaube nächstes Jahr, wenn die Admira weg ist, weil die sind aktuell die konstantesten in der ganzen Liga, dass ihr beide battelt euch dann wahrscheinlich um Platz 1.
Hoffentlich, hoffentlich. Schauen wir erstmal, was die jetzt sagen, zwecks Budget, und dann bin ich mal gespannt.
Wie gesagt, wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen, weil ich finde es schade, dass Vereine, die man eigentlich jahrelang kennt aus der ersten Liga und eigentlich Tradition haben, egal in welchem Land, dann durch solche Aktionen Probleme bekommen, ihre Ziele zu erfüllen beziehungsweise da weiterzumachen, wo der Verein eigentlich stand. Und egal in welchem Liga, egal in welchem Land, das ist immer schade. Und St. Pölten ist eigentlich ein Traditionsverein in Österreich, den kennt man seit Jahren. In der ersten Liga eigentlich, durch einen bitteren Abstieg, eben seit ein paar Jahren Zweitligist, aber eigentlich ein Top-Club in der zweiten Liga. Drücken euch die Daumen, dass es klappt.
Ja, danke, danke. Das wird aber jetzt demnächst eh alles zeigen, wie es hier im Verein weitergeht.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, starten wir einen kleinen Rundflug über deine Karriere. Und du bist ja in Riese auf die Welt gekommen, Deutschland. 3 Jahre nach mir, ich bin 93er Jahrgang, also ich wäre auch noch mal gern 29 und keine 32. Bist beim SC Riese, hast du den Fußballspielen angefangen, 2002. Wie kamst du dazu? Nimm uns doch mal mit. Ich kenne den SC Riese nicht, noch nie davon gehört, wenn ich ehrlich bin. Ist der Verein eher so, also ich bin aus dem Dorf, also eher Dorfclub-mäßig oder eher schon ein ambitionierter Verein?
Ja, ich bin in Riese aufgewachsen. Meine Eltern haben mich dann mit 4 Jahren zum Fußball gebracht und bin dann auch immer beim Fußball geblieben. Und Riese ist nicht ein Dorf, das ist eher eine Stadt in der Nähe von Dresden, eine Stunde von Dresden. Und ja, ist jetzt kein ambitionierter Verein, also normaler Verein wie jeder andere, würde ich jetzt mal so sagen, der wie soll ich sagen, in der normalen, wie in jeder Stadt gibt es einen Fußballverein und so ist Riese auch sein eigener Verein. So, also nichts Großes und nichts Kleines, so einfach ein normaler Verein, würde ich jetzt einfach so sagen.
Perfekt, perfekt. Also kann man sich so vorstellen, einfach ein stinknormaler Stadtverein, der wo halt die Leute, sagen wir mal, welche Liga kann ich da nehmen? Kreisliga-Niveau, also.
Weil ich glaub, unten, die aber spielen in der 6. oder 7. Liga, spielen die in Riese.
Ja, okay, Niveau, das ist ja trotzdem ziemlich ambitioniert.
Ja.
Kann man natürlich nicht mit dir vergleichen, der in der 2. Liga spielt im Profibereich, aber 6. Liga finde ich schon ziemlich ambitioniert.
Ja, ich meine, ich bin in der 6. Liga, mein Bruder spielt da in der Kreisliga, in der 2. Mannschaft. Und ja.
Perfekt. Dann hast du dich aber nach 6 Jahren entschieden, deinen Heimatverein zu verlassen und bist in die Jugendakademie von der SG Dynamo Dresden gewechselt. Wie kam es dazu und was für eine Umstellung war das für dich? Weil ich meine, Dynamo Dresden, eine riesen Fanbase, bei jedem Auswärtsspiel in der 2. Liga oder 3. Liga, die Blöcke überfüllt, reisen egal wohin, mit zigtausend Fans, der Club ist Tradition pur. Wie war das für dich?
Ja, die wollten ja, ich war in Riese immer schon dann der beste Spieler oder bin herausgestochen. Und ja, dann waren relativ viele Vereine interessiert und ich bin dann aber nach Dresden gegangen, weil ich noch nicht so weit von zu Hause weg wollte. Es war dann eine Stunde, habe dann da im Internat gelebt. Ja, so kam das, habe dann immer richtig gut gespielt und wie es dann eben auch ist, dann kommen dann die größeren Vereine aus der Umgebung und Dresden war dann, dass sie großes Interesse an mir hatten und ich bin dann da hingegangen und lief dann auch sehr, sehr gut da.
Und wie war allgemeines Leben für dich? Ich meine, okay, Riese ist anscheinend nicht so weit von Dresden weg, wie du gerade erzählt hast. Aber wie war die Umstellung trotzdem für dich? Ich meine, Riese, Club, wo du mit deinen Kumpels zusammenspielst, Spaß hast, aber Dresden ist ja dann der erste Club, wo es um was geht. Wo du realisierst als Kind, ey, ich bin doch richtig gut, da könnte was draus werden und das ist ein Profiverein.
Ja, das stimmt schon, aber ich habe das nie so realisiert oder mir nie früher so Druck gemacht, weil selbst in Dresden war ich einer der Besten und habe mir da nie so Druck gemacht, dass ich jetzt sage, wow, also ich muss jetzt noch mehr Leistung bringen. Irgendwie hatte ich trotzdem, oder was ich sagen kann, ich habe trotzdem den Spaß beibehalten und ich glaube, das hat mir relativ gut getan, dass ich dann auch da meine Leistung gebracht habe. Klar, von der Fanszene und so bei Dynamo Dresden ist schon anders als jeder Verein in Ostdeutschland. Das ist einfach die im Osten die Strahlkraft, muss man einfach mal so sagen.
Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt mal ein paar Statistiken gefunden, eben von dir in der B-Jugend damals, in der Bundesliga, 23 Einsätze, Drei Tore, drei Vorlagen. Also läuft bei dir, also es ist jetzt die letzte Saison, wo du bei Dresden warst. Aber liefen die Saisons davor auch so? Also, dass du relativ viele Einsätze hattest?
Ja, schon. Also ich habe bei Dresden eigentlich immer viel gespielt. Also das war, also wenn du ja auch nicht viel spielst, dann ist ja auch Nachwuchsleistungszentrum gewesen. Dann sagen die dann auch schon klar zu dir, okay, das reicht nicht mehr. Wäre besser, wenn dir vielleicht einen neuen Verein suchst oder so. Aber das war bei mir nie der Fall.
Okay, da musst du jetzt mit der Frage rechnen, warum hast du dich dann eben nach 4 Jahren dazu entschieden, in Dresden zu verlassen und nach Köln zu wechseln? Wenn du ja bei Dresden eigentlich immer gespielt hast, relativ der Beste warst, war dann für dich nicht die Überlegung, die Jugend durchzuziehen und dann bei den Profis anzugreifen?
Ja, ich habe in Dresden auch zu den Besten gehört, klar. Aber wie es dann auch im Fußball ist, du hast dann auch Angebote oder hast auch bei Dresden dann den Fokus von anderen Vereinen gespielt und ich war dann einfach bereit, den nächsten Schritt zu machen und so bin ich dann zum 1. FC Köln gewechselt und selbst da lief es top, bin dann da Nationalspieler geworden und bin auch direkt Kapitän beim 1. FC Köln geworden. Also das war ja dann nochmal ein Schritt nach vorn oder zwei Schritte nach vorn.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du hast ja, wie du schon gesagt hast, dann wieder Stamm gespielt, 23 Einsätze, 5 Tore. Ist eine Hausnummer, nachdem du erstmal gewechselt bist. Wenn du schon sagst, du bist Kapitän geworden, ist es ja noch mehr eine Ehre. Ich meine, du bist neu im Verein. Da gab es bestimmt andere, die länger schon dabei waren. Aber du bist der Kapitän. Ist ja auch schon mal ein Statement vom Trainer an dich. Und du bist Nationalspieler geworden. Und hast sogar ein U17 EM-Qualifikationsspiel gespielt. Nehmen wir uns doch da mal mit. Ich meine, du bist Deutsch-Türke, wie wir jetzt wissen. Und hast dich
Genau.
aber für die Türkei entschieden. Die Junioren-Nationalmannschaft. Wie war das für dich?
Na, ich habe nicht nur ein Spiel gemacht, ich habe alle drei Spiele bei der Quali gemacht. Ich habe mehr Spiele gemacht für die U17, aber anscheinend sind die nicht alle drin. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, wie das kam, ich weiß nicht, beim Turnier mit der 1. FC Köln war da ein Scout von der türkischen Nationalmannschaft und ich wurde dann relativ schnell zum Lehrgang eingeladen, zum Länderspiel. Bin dann da auch hingeflogen. Und ja, dann wurde ich immer eingeladen wieder. Und ja, damals war auch Deutschland interessiert, aber dadurch, dass ich für Türkei die EM-Quali gespielt habe, war ich festgespielt in dem Jahrgang in der U17 dann und konnte dann eh nicht mehr für Deutschland spielen. Aber ich wurde auch für Deutschland zum Lehrgang eingeladen für die Nationalmannschaft. Genau, und ja, so kam das dann dazu, dass ich dann für die Türkei weitergespielt habe, auch in der U18.
Okay, aber ich glaube, das ist trotzdem eine Ehre für das Heimatland, seine Eltern zu spielen. Das ist, glaube ich, trotzdem nochmal der besondere Touch. Und die Türkei hat ja auch Hardcore-Fans und ich glaube, die leben den Fußball auch richtig.
Genau, auf jeden Fall. Also wie gesagt, egal für welche, meine Mama ist Deutsch, mein Papa ist Türke. Es wäre eigentlich egal gewesen, für welche Nationalmannschaft ich gespielt habe. Man darf ja nicht vergessen, man gehört dann zu den besten Spielern dieses Landes. Also das sagt schon was.
Auf jeden Fall. Ich habe jetzt das eine Spiel, was ich eben bei Transfermarkt gesehen habe. Das war ein 4:3 gegen Kroatien. Aber du hast sofort das Tor geschossen. Zwar knapp verloren, aber du hast ja
Tor und
Glocke
zwei
gemacht.
Vorlagen habe ich gemacht. Tor und
Ja.
zwei Vorlagen habe ich ja gemacht. Genau.
Und warst in der
Genau so war
Startelf auf
es.
der 6.
Genau.
Das ist doch ein. Jetzt mal ohne Mist. Also, ich war nie auf dem Niveau, aber ich kann mir das schon vorstellen. Das ist doch wie ein Traum, oder? Du spielst da, bist in der Startelf auf der 6, machst da Tor und zwei Vorlagen. Ich glaube, damit kommt man nicht klar, oder?
Ja, ich kann mich auch relativ gut daran erinnern. Klar ist das, in dem Moment fühlt sich das so wow-mäßig an, aber im Endeffekt der Jugendfußball hat wenig zu sagen. Das heißt ja nicht, weil du Nationalspieler bist, dass du Profi wirst. Das hat gar nichts zu sagen, weil Männerfußball ist immer noch mal was anderes als Juniorenfußball. Und deshalb bleiben auch so viele Jungs auf der Strecke.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ich habe ja, wie gesagt, selber nur Dorffußball gespielt, A-Klasse. Ich glaube, das Höchste, was ich gespielt habe, war Kreisklasse. Aber das ist schon ein Unterschied, wenn du aus der Jugend kommst und dann auf einmal gegen 35-Jährige spielst, die dir den Schneid abkaufen oder halt nur Jugend richtig krass bist. Also das ist schon auf jeden Fall ein großer Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, aber jetzt halt kommen wir wieder zu deiner Karriere. Du bist dann nach einem halben Jahr Köln, wenn ich mich nicht verrechne,
Ein Jahr.
oder ein Jahr, dann zu einem Verein gewechselt, wo in Deutschland verachtet wird. Mir ist es prinzipiell egal, weil die guten Fußball spielen, RB Leipzig. Wie kam es dazu, dass du jetzt dann wieder in den Osten bist? Ich meine, Riesa, Dresden, dann bist du vom Osten weg und jetzt dann wieder in den Osten zurück nach Leipzig.
Ja, das sind gewisse Dinge vorgefallen in Köln, weil ich war relativ aufbrausend als Jugendlicher und als Teenager. Also das war meine Schuld, dass ich dann gehen musste vom 1. FC Köln. Also sportlich hat das nichts zu tun. Das war eher, weil ich zu viel Mist gebaut habe in jungen Jahren und dass man dann einfach die Reißleine gezogen hat als Verein und gesagt hat, wir können das nicht mehr verantworten.
Ja, okay, verständlich, aber ich meine, jeder Jugendliche hat mal Scheiße gebaut, ja. Aber so ist leider Fußball Deutschland. Die wollen geleckte Spieler haben, glaube ich. Und wollen immer sagen, hey, bei uns muss das und das so gemacht werden, wie wir wollen. Und nicht wie ihr Jugendlichen wollt. Als ob die Leute nicht selber mal jugendlich waren.
Genau so ist es in Deutschland. Ist es leider so, wie du es gesagt hast. Genau so ist es.
Ja, dann RB Leipzig. Wie war das für dich? Ich meine, der Verein ist 2009, wenn ich mich nicht täusche, erst gegründet worden. Also du bist 4 Jahre später in die Jugendakademie von Leipzig gewechselt. Ich meine, da war alles neu. Das ist ja jetzt nicht so wie bei anderen Traditionsvereinen, wo die Jugend schon seit 100 Jahren besteht, sondern die gibt es erst seit 4 Jahren zu dem Stand, wo du gekommen bist. Wie war das für dich?
Ja, wie soll es gewesen sein? Wie überall auch woanders auch, bin da hingegangen, habe viel gespielt, habe mich auch wohl gefühlt. Und natürlich, die Bedingungen waren natürlich top, damals schon sehr, sehr gut. Ja, aber ich wollte dann wieder unbedingt wieder in den Westen, habe mich deshalb, weil irgendwie habe ich war mit dem ersten Wechsel in den Westen, war ich so fasziniert von Westdeutschland, dass ich dann da bleiben wollte. Und deshalb wollte ich dann unbedingt wieder von Ostdeutschland, von Leipzig dann direkt wieder weg.
Ich sehe es gerade, weil laut einer anderen Seite, wo ich gefunden habe, steht 2013 RB Leipzig und 2014, also wahrscheinlich im Winter, dann der erste FC Kaiserslautern.
Genau. Also wie gesagt, ich hatte mit dem Rausschmiss bei Köln sehr, sehr lang zu kämpfen. Und deshalb habe ich auch in Deutschland nie richtig Fuß gefasst. Also deshalb auch dann die ganzen Transfers. Also das muss man dann schon so sagen.
Ja, und wie war es dann, verstehe ich natürlich, aber wie gesagt, da habe ich dir die Meinung ja schon dazu gesagt, was ich denke im Jugendfußball Deutschland. Aber wie war es dann für dich? Du bist wieder zurück in den Westen zum 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg, wo die Profis ja spielen, die Roten Teufel, passt ja perfekt auch zur Türkei, rote Farben, rote Farben.
Genau.
Wie war das für dich?
War super, nur das Problem war einfach, dass ich zu dem Zeitpunkt in dem Hotel gewohnt hatte. Ich mich nicht so ernähren konnte, wie ich wollte. Und dann hatte ich die ein oder andere Verletzung, habe dann auch nicht viel gespielt. Und dann war mir auch klar, dass ich von da wieder weg will. Dann bin ich zu Viktoria Köln gewechselt.
Habe ich auch gesehen, für ein Jahr. Dann
Genau.
wieder in Köln, wo du ja beim 1. FC Köln warst, dann eben durch den jugendlichen Leichtsinn verschönen, sagen wir es mal so, jugendlichen Leichtsinn weg musstest, jetzt bist du wieder in Köln, in der Stadt, wo du ein paar Jahre davor schon warst. Wie war das dann für dich?
Ja, war nicht mehr so, weil ich bin nicht mehr an die Leistungen herangekommen, die ich beim 1. FC Köln gehabt habe, weil ich einfach immer noch dran zu knabbern hatte. Genau, und deshalb hat da in Deutschland auch meine Karriere ein bisschen an Fahrt verloren. Ich denke, oder selbst die Trainer in Köln haben auch gesagt zu mir, wenn ich nicht ganz dumm bin, werde ich in Deutschland Profi. Aber ja, so ist das. In jungen Jahren denkst du dann einfach, was wollen die eigentlich mir erzählen und so, ich werde das schon schaffen. Und ja, so muss ich dann über weite Umwege Österreich dann meinen Weg im Profifußball finden.
Ja, aber sag mal so, Österreich ist es die Welt. Ich meine, okay, von Bayern ist es vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden, da bin ich in Österreich. Von Westen oder Osten ist es natürlich ein wenig länger, aber ich meine, es ist ja trotzdem deutschsprachig. Aber bevor du natürlich nach Österreich bist, warst du davor noch in Siegen. Das war deine erste Herrensaison dann. Und beim
Genau.
FC Gütersloh. Also beides Westen, beides Regionalligisten. Fassen wir mal die 2 Jahre zusammen, weil da warst du jeweils nur ein Jahr. Wie war das denn für dich, das erste Mal vom Jugendfußball in den echten Erwachsenenfußball zu kommen? Und ich meine, beide haben ja trotzdem mindestens in der 4. Liga gespielt.
Ja, war ich schon schlecht, also muss man schon sagen. Also das Körperliche ist eben natürlich was ganz anderes und das Tempo natürlich auch. Und ja, aber ich habe immer schon viel für mich selber gemacht, viel gearbeitet, viel selber trainiert und mit meinem Personal Coach mit Chris Moore trainiert. Also das hat mir hat mich viel weitergebracht und hat mir auch auf meinem Weg nach oben auf jeden Fall geholfen.
Okay, und wie war auch das fußballerische Niveau für dich? Ich meine, von der A-Jugend-Bundesliga, was ja relativ für einen Jugendlichen ziemlich hoch ist, aber wie du schon selber gesagt hast, der Herrenfußball ist trotzdem ein anderes Niveau, da kannst du der geilste Kicker in der Jugend sein, aber wenn sobald du auf Regionalliga-Plätzen stehst, die hauen dich einfach um und sagen, ist mir scheißegal, ob du in der Bundesliga gespielt hast.
Ja, das, aber das größte Problem ist ja dann auch, zum Beispiel in der Jugend haben gewisse gute Spieler immer zum Beispiel einen Vorteil gehabt, zum Beispiel Schnelligkeit, Körperlichkeit oder was weiß ich, aber diese Vorteile hast du dann oft im Herrenfußball nicht mehr. Jeder ist schnell, jeder kann verteidigen, jeder kann seinen Körper einsetzen und das war eher die größte Herausforderung.
Glaube ich dir. Nach 2 Jahren in der Regionalliga eben bist du dann den Schritt ins weite Ausland gewechselt, ins deutschsprachige Österreich. Sprich, der Dialekt ist anders. Du musst dich da ein wenig reinarbeiten, ja. Aber sonst deutsche Sprache und bist zum FC Mauerwerk gewechselt. Den FC Mauerwerk kenne ich eigentlich nur aus der 3. Liga in Österreich, also eher Regionalliga. Ist ja in Österreich die Drittklassigkeit. Wie kam es dazu und wie hast du dich auf einmal das erste Mal im Ausland gefühlt?
Ja, es ging eigentlich gerade durch über meinen Berater dann. Und ja, lief relativ gut dann. Ne? Ich habe hier zu meiner alten Stärke gefunden und dann, ich habe glaube ich 2 Jahre in dem Verein gespielt, ging es dann relativ schnell in die zweite Liga. Und ja, von der zweiten Liga ging es dann relativ schnell auch nach 2 Jahren in die Bundesliga.
Dann fassen wir das einfach mal zusammen, weil du hast es ja so schön zusammengefasst. Von der 3. Liga wahrscheinlich erstmal Anfangsschwierigkeiten gehabt, dann bist du reingekommen, hast dich bewiesen, 54 Einsätze für den FC Mauerwerk, ein Tor, könnte besser sein, aber ich meine, du hast dich dann trotzdem bewiesen, dass der FC Blau-Weiß Linz, heutiger Erstligist, dich haben wollte. Da bist du 2019 hingewechselt. Hast für 2 Jahre in Linz gespielt, das war ja Zweitklassigkeit. Also in der Liga, wo du jetzt auch aktuell bist, da lief schon besser, 53 Einsätze, 8 Tore. War das nochmal eine große Umstellung für dich? Ich meine, du hast ja schon erzählt, in der Jugend warst du immer einer der Besten. Nach kurzem Eingewöhnen warst du da. War das dann für dich in Österreich genauso? Ich meine, von der 3. Liga, Regionalliga, ist ja Amateurbereich, auf einmal zum ersten professionellen Verein in Österreich, das ist dann mit Linz in der 2. Liga gewesen. Hattest du anfangs Probleme oder war die Umstellung einfach Kindergarten für dich und du hast gemeint, ich war da?
Na, am Anfang, klar, ist wieder anderes Tempo und ging schon richtig zur Sache. Aber selbst dann habe ich in der Liga habe ich auch zu den besten Spielern gehört. Wenn nicht sogar zum besten Mittelfeldspieler in der Liga. Wenn man meine Scorerpunkte dann anschaut, bin mit Blau-Weiß Linz im 2. Jahr Meister geworden. Wir durften nur nicht aufsteigen, weil wir kein eigenes Stadion hatten. Das war das einzige Problem, dass wir nicht aufsteigen durften. Aber wenn man da sich die Statistik anschaut, ich glaube, da habe ich im 2. Jahr 5 Tore und 12 Assists oder sowas gemacht. Und ja, also da lief alles sehr, sehr gut. Und dasselbe habe ich ja dann auch in der Bundesliga bei Austria Klagenfurt bestätigt.
Dazu kommen wir jetzt. Wir hatten von Austria Klagenfurt schon. Philipp Menzel, Sandro Zaccani, Fabi Miesenböck, Till Schumacher und Christoph Cefko und Ex-Spieler Ahrweiler. Okay. Wir hatten jetzt schon 6 Leute von Klagenfurt und mir konnte keiner beantworten, was ist euer Geheimnis? Ich meine, Klagenfurt ist aufgestiegen und hat dann jahrelang in der Meisterrunde mitgespielt, ohne sich einmal Gedanken zu machen, um den Abstieg zu kämpfen. Dieses Jahr läuft es natürlich anders, viele Abgänge, unter anderem Philipp Menzel und Schumacher in die dritte Liga nach Deutschland. Viele Verletzungen auch, was man so liest. Aber was ist das Geheimnis der Austria Klagenfurt gewesen in seiner Zeit?
Ich glaube einfach, dass sie einen guten Kader zusammengestellt haben. Die haben jetzt keine Spieler aus der Bundesliga geholt. Die haben alle Spieler aus der zweiten Liga geholt, die in der zweiten Liga top performt haben, überperformt haben und in der zweiten Liga zu den besten Spielern gehört haben und die sich dann auch in der Bundesliga bewiesen haben und das hat dann top zusammengepasst. Dann hat es einen Trainer, der das Teamgefüge relativ gut immer zusammengehalten hat, ihm das Teamgefüge sehr, sehr wichtig war und dann kannst du sowas erreichen.
Auf jeden Fall, aber das Geheimnis habe ich immer noch nicht gelüftet, weil ich habe, glaube ich, 90% genau dieselbe Antwort bekommen.
Echt?
Ja, und ja also Teamgefüge, der Trainer, Zusammenhalt. Aber so richtig, ich meine, Klagenfurt war trotzdem Aufsteiger und hat über Jahre immer Meister-Playoffs gespielt. Du weißt selber, wie es im Fußball ist. Das erste Jahr, wenn du aufsteigst, ist ein Überraschungsjahr. Da hältst du meistens die Klasse. Und das zweite Jahr ist das schwere Jahr. Und Klagenfurt hat gesagt, ist mir egal. Ich spiele wieder Meister-Playoffs.
Ja, na, so muss man denen auch sagen, dass sie dann auch gute Spieler transferiert haben. Also im ersten Jahr war es mit mir und Nico Wimmer, haben die Top-Spieler geholt. Dann, wo ich weg war, haben die Andy Irving und Sinan Kavaina geholt. Also da muss man auch sagen, haben die es nicht schlecht gemacht. Spieler, die eigentlich keinen Verein hatten, haben sie geholt und denen die Chance gegeben und die haben dann natürlich performt.
Ja klar, auf jeden Fall.
Im zweiten Jahr.
Gut, dann haben wir jetzt deine Zeit in Klagenfurt auch, weil du bist nämlich nach einem Jahr, also du bist im Sommer 21 gekommen und wurdest aber dann zur Saison 22/23 in die Türkei verliehen. Warum bist du in die Türkei verliehen worden, wenn es doch bei dir lief? Ich meine, ich habe mir deine Statistiken angeschaut beim ersten Jahr Klagenfurt. Du hast relativ viel gespielt, 9 Tore, warst eigentlich gut drauf für die erste Liga. Warum hast du dich verleihen lassen oder wurdest du verliehen?
Nee, ich wollte das. Ich wollte eigentlich einen festen Wechsel haben forciert, weil ich einfach auch im Blickfeld der A-Nationalmannschaft der Türkei war. Und da dachte ich, dass ich in der Türkei noch mehr im Fokus stehe. Und so ist es dann zustande gekommen und natürlich auch das Finanzielle, was man da verdient hat, ist natürlich ganz anders.
Ja klar, auf jeden Fall. Also ich glaube Österreich, also du verdienst in Österreich schon, ja, aber ich glaube in anderen Ligen, wie man hört es ja, warum wechseln Topstars, wo eigentlich woanders spielen könnten, zum Beispiel nach Griechenland oder die Türkei, wegen dem Geld. Das hört man ja immer wieder.
Ja, so ist es auch. Also das ist ja leider auch für uns Sportler so, dass wir nur ein gewisses Zeitfenster haben, wo wir Geld verdienen können. Und das musst du so gut nutzen, wie es geht, ne?
Ja, freilich, aber ich bin ja immer noch im Zwiespalt mit Griechenland und der Türkei, weil man sollte doch meiner Meinung nach die eigene Jugend fördern, damit du auf Dauer eine gute Nationalmannschaft hinbekommst oder allgemein Fußballer rausbekommst. Aber ich meine, meine Mutter ist halb Griechin, also ich habe griechische Wurzeln. Ich verfolge auch den griechischen Fußball mit Panathinaikos, aber bin ein Feind dagegen, dass man dauernd alte Spieler holt, die wo viel verdienen und dafür die Jugend zur Seite schiebt und die wechseln dann zu früh ins Ausland, packen den Schritt nicht und versauern dann auf ihre Karriere. Weißt du, was ich meine? Und das Gleiche ist ja in der Türkei auch so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall.
Gut, aber der Wechsel in die Türkei lief jetzt nicht so gut für dich. Du hattest 6 Einsätze Und sonst machst du lieben gerade?
Genau, es lief eigentlich alles andere als erwartet. Wie gesagt, ich bin mit riesen Ambitionen dahingegangen und lief dann gar nicht so, wie ich es erwartet hatte. Und ja, aber es sind Erfahrungen, die du im Fußball machst, das lief dann nicht gut. Und wurde dann einfach ohne Grund aus dem Kader gestrichen. Aber ja, das gehört zum Fußball dazu. Hab dann meinen Vertrag ausgesessen, hab mein Geld mitgenommen und weiter geht's. War dann die erste Talfahrt, die ich nach langer Zeit dann mal wieder hinnehmen musste. Und ja.
Glaube ich dir, aber wie bist du damit umgegangen? Ich meine, es war ist schon wieder ein paar Jahre her, aber ich glaube, du kannst dich da noch relativ gut dran erinnern. Ich glaube, wie gesagt, die Jugend war ein Auf und Ab bei dir, eigentlich relativ viel gespielt, dann gab es ein paar Downs, ein paar wieder gute Zeiten, im Herrenbereich eigentlich egal, wo du warst, relativ viel gespielt, Stammspieler, Führungsspieler und dann der Wechsel in das Heimatland deines Vaters und ja, und auf einmal 6 Einsätze und danach war es vorbei für dich. Ich meine, ja, wie bist du damit umgegangen? Ich persönlich könnte damit nicht so umgehen.
Ich sag mal so, am Anfang war es hart, aber was willst du machen? Ist ja wie im Leben, läuft ja auch nicht immer alles geradeaus und ich habe gutes Geld verdient, ich habe hab meine Frau bei mir gehabt. Klar war es nicht einfach, aber was will man machen? So ist es im Fußball manchmal. Manchmal spielst du, manchmal spielst du nicht. Also jetzt im Nachhinein sehe ich das alles ganz mit ganz anderer Sicht. Also ist so passiert, ich konnte es nicht ändern zu dem Zeitpunkt. Ich kann es jetzt im Nachhinein auch nicht ändern. Ob ich den Transfer nochmal machen würde, keine Ahnung. Aber es sind Dinge passiert, die einen dann natürlich auch menschlich wachsen lassen. Also gehört dazu. Gehört dazu.
Auf jeden Fall.
Kann ja nicht immer nur bergauf gehen.
Ja, klar. Aber du hast dich dann entschieden, weiterhin in der Türkei zu bleiben und bist nach Izmir gewechselt, dann im Sommer.
Nee, ich bin ja dann zurück nach Klagenfurt bis Winter.
Ja, stimmt. Irgendwie habe ich mich verlesen.
Genau, ich bin dann bin ich zurück nach Klagenfurt, lief auch wieder alles ganz gut. Und ja, dann kam das Interesse von Göztepe und Göztepe ist einer der größten Vereine mit in der Türkei. Und habe ich gesagt, ja, das mache ich auf jeden Fall.
Ja, da hattest du zwar auch nur 7 Einsätze, aber trotzdem besser als bei deiner vorherigen Reihe. Ich meine, du hast ja einmal mit Kipalen im Fett gefehlt, dann warst du einmal 90 genau. Minuten auf der Bank, aber du trotzdem wieder Spielzeit bekommen in der Türkei. Lief, glaube ich, besser als in der ersten Zeit.
Ja, was heißt besser? Also ich habe mir anders vorgestellt, die haben ja Ablösung alles für mich gezahlt. Aber es ist immer schwierig, ich bin zum Tabellenzweiten gegangen, die Mannschaft war voll eingespielt. Ist immer schwierig, dann im Winter einen Transfer zu machen, obwohl die Mannschaft eingespielt ist. Klar war ich Wunschspieler, aber ja, hat nicht dann auch nicht so funktioniert, wie ich es mir auch vorgestellt hatte, muss man auch so sagen.
Ja, und dann kommen wir eben zu der Saison, wo wir schon am Anfang, wo wir über das Aktuelle gesprochen haben, ein wenig, zu dem Verein, wo du jetzt dann herkommst, eigentlich im Winter, da hast du 14 Einsätze gehabt, ein Tor. Das war, glaube ich, deine erste Karrierestation in der Türkei, wo du auch wirklich Spielzeit bekommen hast.
Ja, aber dieser Verein war Rotz, sag ich dir ganz ehrlich. Das war ein Transfer, den ich so bereue. Die Stadt war scheiße, die Menschen da waren nicht gerade die hellsten. Und da war für mich relativ schnell klar, habe mein Geld nicht bekommen, dass ich da so schnell wie es geht, nicht nur ich, auch meine Frau. Mein Hund hat sich da auch nicht wohl gefühlt. Unser Hund hat sich da nicht wohl gefühlt und muss man auch so sagen, haben wir gesagt, wir machen das keine Chance, dass wir hier bis Sommer bleiben. Und habe dann auch den Vertrag relativ schnell, habe dann die letzten 2 Spiele auch nicht mehr gespielt, habe gesagt, ich werde nicht mehr spielen, bin dann einfach nach Deutschland geflogen auch und habe dann gesagt, steckt euch die 5 Gehälter in den Arsch und lasst mich einfach nur gehen.
Du hast mir jetzt in 39 Minuten, gerade in der letzten Minute, so viele Folgentitel-Möglichkeiten gegeben, aber die kann ich nicht nutzen, wie Der Verein war ein von Arsch, der Verein ist aus Rotz, steckt durch die Gehälter in den Arsch. Das wären so viele schöne Titel, aber mache ich natürlich nicht. Aber ich verstehe natürlich. Also du musst dich ja trotzdem Arbeit hin oder her, weil für euch ist es ja trotzdem Arbeit, trotzdem wohlfühlen. Und wenn das drumherum nicht passt, obwohl du ja gespielt hast, dann verstehe ich natürlich, weil ich meine, mit deiner Frau und deinem Hund, ihr müsst euch ja trotzdem als Familie wohlfühlen in der Stadt. Und ja, dann kannst du spielen, so, wie du
willst. Wäre ich alleine, wäre ich nicht verheiratet gewesen, hätte ich das vielleicht ein Jahr durchgezogen oder so. Aber ich habe Familie, meine Frau und ich, wir planen Kinder. Und nee, so geht das. Das konnte ich meiner Frau nicht antüren. Also sage ich dir so, wie es ist. Das, nie wieder würde ich diesen Wechsel machen. Für kein Geld der Welt würde ich dahin nochmal wechseln.
Ja, wie gesagt, glaube ich dir, wie gesagt, ihr müsst euch wohlfühlen. Und ja, Kinder sind das Schönste, was es gibt. Ich habe einen 2-Jährigen daheim, der jetzt gerade Kindergeburtstag feiert. Aber es ist anstrengend. Aber wunderschön. Also, ja. Und ihr sollt ja dann als Familie euch wohlfühlen. Und es macht ja keinen Sinn. Wie gesagt, du hast 14 Einsätze gehabt. War ja für dich relativ eine gute Station, fußballerisch gesehen. Aber bringt ja nichts, wenn ihr euch nicht wohlfühlt.
So ist es auf jeden Fall.
Und jetzt haben wir den Rundflug auch hinter uns, weil jetzt sind wir wieder im Aktuellen, das haben wir am Anfang der Folge besprochen. Erstmal danke für die 40 Minuten bisher, weil wir haben natürlich noch einen dritten Teil.
Ich danke dir.
Gut, es sind natürlich ein paar Fragen reingekommen. Und okay. Die erste Frage war, wer war bisher dein bester Mitspieler?
Mein bester Mitspieler?
Ja.
Mein bester Mitspieler, boah, da kann ich... Mitspieler würde ich jetzt sagen Yunus Mali bei Kasım Paşa. Dann, wen hatte ich noch? Yunus Mali. Dann Valentin Eserik war sehr, sehr gut. Der hat auch bei Kasım Paşa, der hat bei Florentina und so gespielt. Ja, also muss ich schon sagen, da gab es schon ein paar sehr, sehr gute. Jeffrey Bruma war auch sehr, sehr gut bei Kasım Paşa. Der hat bei Chelsea, bei Wolfsburg und so gespielt. Also, ja, also die drei würde ich schon mit zu den besten zählen.
Perfekt, dann hast du schon mal ein paar richtig gute Namen gesagt, wo ich auch kenne. Dann der Hahn, _24, wir wissen, was ist denn der schönsten Momente aus Riesa?
Mein Bruder. Hahn ist mein Bruder. meine schönsten Momente aus Riesa war, wenn ich mit meinem Bruder und den Kollegen immer auf dem Bolzplatz kicken war, das waren so die schönsten Erinnerungen an die Jugend, an die Kindheit aus Riesa. Wenn wir zusammen Fußball kicken waren und ab und zu auch mal Scheiße gebaut haben.
Ja, okay, aber das ist natürlich schön, wenn man so an die Kindheit zurückdenkt, Fußball spielen, Scheiße bauen, das sind, glaube ich, die schönsten Momente, vor allem wenn es mit dem Bruder und den Freunden sind.
So ist es.
Dann der IM-Haushalt will wissen, wenn du noch ein Angebot aus der Heimat kommen würde, Klammern SGD, also auch Dresden, wie würdest du handeln?
Ich würde direkt hingehen zu Dynamo Dresden. Also wenn ein Angebot kommen würde, würde ich sagen, ich komme.
Okay, perfekt. Habe ich mir aber fast gedacht, weil du meintest ja auch, Dresden war eine geile Station. Du warst ja der Star in der Jugend, einer der Besten. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, mit denen ihre Spielweise und dir auf der 8. Vielleicht ja im Sommer dann in der 2. Liga.
Ja, wer weiß. Im Fußball ist immer alles möglich und relativ schnell.
Ja.
In beide Richtungen aber.
Ja, klar. Haben wir ja während der Folge auch mitbekommen, ne?
Genau.
Dann der Pferdi Fuchs. Er hat nur geschrieben, Egon Siedeberg.
Egon Siedeberg ist mein Jugendtrainer. Egon Siedeberg ist Legende in Riesa.
Okay.
Ich glaube, jeder in meinem Alter kennt ihn. Einfach Legende. Egon Siedeberg, die Legende.
Perfekt. Dann der Dion 24-1. Wir wissen, kommst du zurück nach Klagenfurt.
Boah, ob ich nochmal nach Klagenfurt komme?
Ja.
Schwierig. Kann man nie sagen, ich würde nie Nein sagen. Klar, wir haben uns wohlgefühlt in Klagenfurt, meine Frau und ich. Wir haben unseren Hund da gekauft. Man weiß nie, ne? Kann vielleicht, will ich nicht ausschließen.
Du bist ja noch relativ jung mit deinen noch 28, da kann ja noch einiges gehen.
Genau.
Dann die nächste Frage von Da Pinkies. Hast du noch immer Bezug zur Klagenfurter Austria?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ab und zu schreibe ich mit ein paar Spielern. Da Man darf auch nicht vergessen, ich bin ja auch dem Verein sehr, sehr dankbar. Ne? Die haben mir die Möglichkeit gegeben, Bundesliga zu spielen. Da konnte ich mich beweisen. Also klar hat man da ab und zu noch Kontakt zu jemandem.
Perfekt. Dann haben wir die Fragen auch schon abgearbeitet. Jetzt kommt natürlich von mir noch eine Frage, die ist Tradition.
Okay.
Welchen Spieler würdest du uns als Gast empfehlen?
Welchen Spieler ich euch als Gast empfehlen würde? Markus Pink.
Das hast du jetzt gesagt, weil die letzte Frage vom Pinkies kam, oder?
Nee, auch so.
Okay.
Weil ich mit Pinky immer einen guten Draht hatte in Klagenfurt. Wir waren super Typ, super Freund.
Okay, jetzt muss ich echt dumm fragen, weil ich habe keine Ahnung, aber wo spielt er aktuell?
Bei Wolfsberger
Ach stimmt, ja, habe ich
Trier.
gelesen. Der war ja erst in Sandhausen, aber Sandhausen ist ja jetzt auch schon Abstiegskandidat in der dritten Liga. Stimmt, habe ich gelesen.
Genau.
Perfekt, dann haben wir schon wieder die Folge zu Ende. Und wie es bei uns Tradition ist, weil ich höre, es gibt gerade Essen bei dir, hast du als
Ja, meine
Gast
Frau hat mir was gegeben.
die letzten Worte.
Ich danke dir für den super Podcast. Ich hoffe, dass der Markus Pink zu dir in Podcast kommt. Und wenn er kommt, sagst du ihm, dass ich sein Chef war in Klagenfurt. Aber na, ich danke dir für die Einladung und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.